Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie zu unserem heutigen sehr ereignisreichen Buch der Woche. Als berühmter Kriegsberichterstatter an der Front erlebte Wassily Grossmann die Schlacht von Stalingrad. Daraus formte der Autor zwei zusammenhängende große Romane. Sie geben weit mehr als die militärischen Operationen wieder. Nach dem Kampf gegen die Deutschen sah sich Grossmann dem Kampf mit der Zensur gegenüber. Da drängte es ihn, auch über den sowjetischen Totalitarismus zu schreiben. Nun liegt sein zweibändiges Epos mit der Übersetzung des ersten Teils Stalingrad endlich komplett auf Deutsch vor. Dass wir das überhaupt lesen können, ist ein kleines Wunder. Christoph Harker weiß warum.
Fast zeitgleich schrieben mehrere Autoren an Romanen über die Schlacht um Stalingrad. Der deutsche Schriftsteller Theodor Plivier, ab 1943 im sowjetischen Exil. Der Oberleutnant Heinrich Gerlach in russischer Kriegsgefangenschaft. Im Kiewer Lazarett schilderte Viktor Nekrassow, stellvertretender Kommandeur eines Pionierbataillons, 1944 die Kämpfer aus Perspektive der Roten Armee. Später begeisterte er sich für einen Roman seines Kollegen Wassily Grossmann.
Für unsere gerechte Sache. So heißt ein wundervolles Buch des großen russischen Schriftstellers Wassily Grossmann. Es ist Stalingrad gewidmet.
Grossmann, der ganze 4 Monate als legendärer Frontreporter in der belagerten Stadt überlebt hatte, verfasste einen Roman von über 2000 Seiten in 2 mitreißenden, doch deutlich gegensätzlichen Bänden. Der zweite Band, Leben und Schicksal, 1980 aus der Sowjetunion in die Schweiz geschmuggelt, war 2007 auf Deutsch erschienen. Aber es gab auch noch einen ersten Band, in dem die Figuren eingeführt werden. Diese wichtige Vorgeschichte wurde erst jetzt unter dem Titel Stalingrad übersetzt. Grossmanns grandiose Romandilogie ist weit mehr als eine Schlachtbeschreibung. Wie sehr das Epos als großes Panorama angelegt wurde, macht schon sein starker Auftakt deutlich. Stalingrad beginnt am 29. April 1942 mit einer Begegnung von Hitler und Mussolini. Hier wird das Unheil vorweggenommen, das als Bombenkrieg und Häuserkampf über zahllose, noch arglose Romanfiguren hereinbrechen wird.
Die 2 Männer, die sich als die Herren Europas betrachteten, trafen sich immer, wenn Hitler die nächste Katastrophe im Leben der Völker der Welt vorbereitete. Ihre Zwiegespräche bedeuteten militärische Überfälle, Angriffe Millionen starker motorisierter Armeen. Knappe Zeitungsmeldungen über die Treffen der Diktatoren erfüllten die Herzen der Menschen mit dunklen Vorahnungen. Das Salzburger Treffen zog den großen Angriff im Süden Russlands nach sich.
Grossmann macht Freund und Feind, selbst Hitler und Stalin, wie selbstverständlich zu Figuren seines Romans. Dabei hatte er Lew Tolstoi als Vorbild vor Augen, denn er wollte nicht weniger schreiben als ein Krieg und Frieden des 20. Jahrhunderts. Darin heißt es:
Der Zweite Weltkrieg war eine Menschheitsepoche und für einige Zeit war Stalingrad ihre Metropole. Um diese Stadt kreisten die Gedanken und Leidenschaften des Menschheitsgeschlechts.
Anders als Tolstoi ist Grossmann unmittelbarer Augenzeuge des Kriegs, den er beschreibt. Seine seelischen Erschütterungen schwingen mit, die militärischen Operationen wirken so anschaulich, als wäre man selbst vor Ort. Grossmann skizzierte seinen Roman schon während der Kämpfe. 1948 schloss er den ersten Band ab. Sein Stalingrad erzählt von einer dramatischen Zeitenwende, davon, wie im Herbst 1942 aus dem traumatischen Rückzug der Roten Armee und der drohenden Katastrophe unversehens eine sowjetische Gegenoffensive wird. Schilderungen menschlichen Leids und Geschichtsdeutung gehen wie bei Tolstoi ineinander über. Es ging Grossmann um den Sieg des Humanismus über die Barbarei.
Faschismus und Mensch konnten nicht gemeinsam existieren. Doch wenn der Mensch siegte, ausgestattet mit Freiheit, Vernunft und Güte, würde der Faschismus untergehen.
Wie Tolstoi folgt Grossmann 2 miteinander verbundenen Großfamilien durch die Wirrnisse des Krieges, den Schaposchnikows und den jüdischen Stroms. Stepan Fjodorowitsch Spiridonow etwa, eine der Hauptfiguren, harrt als Direktor des bombardierten Stalingrader Kraftwerks an der Frontlinie aus. Solche Einzelschicksale der über 140 Figuren stehen, teils in Rückblenden, beispielhaft für das große Ganze. Der Roman zeigt, wie Menschen ihre Angst überwinden und so ein Triumph des Bösen abgewendet wird.
Werden Freiheitsliebe, Arbeitsfreude, Heimattreue, mütterliche Gefühle etwa nur von Helden empfunden? Und ist nicht genau das eine Hoffnung für das Menschengeschlecht? Dass wahrhaft Großes von normalen, einfachen Menschen vollbracht wird?
Diese Gestaltung ist erneut aus Krieg und Frieden entlehnt. Die Hybris Napoleons, Russland erobern zu können, endete 1812 in einem Fiasko. Lew Tolstoi erhöhte das Geschehen zum Vaterländischen Krieg des ganzen Volks. Dieser Mythos findet in Grossmanns Stalingrad dauernd ein Echo.
Hier stand die Streitmacht des Volkskriegs.
Das Thema des gerechten Kriegs ist der rote Faden durch das Monumentalwerk. Viktor Nekrassow enthüllt, wie sehr sich Grossmann Illusionen über den tieferen Sinn dieses Freiheitskriegs machte.
Selbst dieser weise Mann, der vieles wusste, was wir nicht wussten, der die Wahrheit über alles stellte, selbst er glaubte, wir hätten damals für eine gerechte Sache gekämpft.
Für die gerechte Sache, lautete auch der aufgezwungene Titel der sowjetischen Edition von Grossmanns Stalingrad. Dieser ging auf Ansprachen Molotows und Stalins zurück, die in die Handlung integriert sind.
Der Krieg, den ihr führt, ist ein Befreiungskrieg, ein gerechter Krieg, sagte Stalin an die auf dem Roten Platz stehenden gewandt. Tod den deutschen Okkupanten, vorwärts zum Sieg.
Was wie aus der Feder eines glühenden Stalinisten klingt, sollte nicht vorschnell mit Grossmanns persönlicher Haltung verwechselt werden. Geschickt schildert er diese Szene aus Perspektive des fiktiven Politkommissars Nikolai Klimov. Dieser aber taugt nur bedingt zur Identifikation. Dass es fast unerlässlich war, Stalin derart eine Heldenrolle zuzuschreiben, macht Viktor Nekrassow mit Blick auf seinen eigenen Stalingrad-Roman deutlich.
Und er wird uns zum Sieg führen, wurde auf Stalin bezogen eingefügt, nachdem ich lange Widerstand geleistet hatte.
Dass das Gute gegen alle Widerstände siegt, wird zur zentralen Botschaft von Grossmanns Stalingrad. Zunächst jedoch ähnelt sich hüben wie drüben die Kriegsrhetorik.
Der Führer hat gesagt, Stalingrad muss fallen.
Auf sowjetischer Seite folgt die Durchhalteparole:
Stalingrad muss um jeden Preis gehalten werden, basta.
Doch nicht die drakonische Bestrafung von Rückzug entscheidet den Kampf, denn sie droht auf beiden Seiten. Der sowjetische Sieg hat tiefere Wurzeln.
Wer Vergleiche zwischen den entschlossen angreifenden Deutschen und den zurückweichenden Russen anstellte, begriff häufig nicht, worin das Wesen eines echten Volkskriegs besteht. Hinter der künstlich geschaffenen demonstrativen und mechanischen Stärke der Hitlertruppen lag eine Schwäche verborgen und die Ohnmacht der Roten Armee verwandelte sich zunehmend in Stärke.
Die Schwäche Hitlers und seiner Soldaten liegt in ihrer moralischen Unterlegenheit, ihren zumeist niederen Motiven wie der Bereicherung, beispielsweise am Besitz ermordeter Juden. Auch die angebliche deutsche Volksgemeinschaft besteht in Wahrheit keineswegs. Ein Wehrmachtssoldat durchschaut die Propagandalügen.
All diese Gespräche über die Einheit des Volkes sind dummes Geschwätz. Die Kapitalisten werden kräftig zulangen und am Sieg verdienen. Die Nazis und SS-Leute werden sich den Wanst vollhauen.
Die Bewegung des Romans läuft dramaturgisch glänzend auf den Zusammenprall dieser zwei Welten zu, auf die Entscheidung über die Zukunft der ganzen Menschheit.
Die Spannung dieser Schlacht verspürten Millionen Menschen in Europa, China und Amerika. Sie beherrschte die Gedanken von Diplomaten und Politikern.
Im letzten Drittel von Stalingrad dominiert drastisch das Kriegsgeschehen.
Um 2 Uhr nachts in völliger Finsternis begann etwas ganz Neues, Schreckliches, Unbekanntes. Ein Nachtangriff. Die Deutschen zündeten keine Leuchtraketen. Sie krochen von allen 4 Seiten heran. Ein Gemetzel nahm seinen Lauf, das die ganze Nacht andauerte. Alles kam zum Einsatz. Messer und Spaten, Ziegelsteine, eisenbeschlagene Stiefelabsätze. Im Finstern hörte man Schreie, Röcheln.
Der schier aussichtslose Kampf von Todgeweihten wird am Schluss des ersten Romans mit der sowjetischen Rückeroberung des Bahnhofs vom 15. September 1942 geschildert. Dieser Märtyrertod erscheint als ein symbolträchtiger Vorgriff auf die Gegenoffensive der Roten Armee, Gegenstand der Fortsetzung.
Niemand wird den Männern aus Filjaschkins Bataillon jemals im Leben begegnen. Und sie werden im weiteren Verlauf der Erzählung keine Rolle mehr spielen. Sie sind alle gefallen. Die gefallenen Männer lebten während der Stalingrader Kämpfe weiter.
Solche patriotischen Stellen können nicht darüber hinwegtäuschen, wie gefährlich schon dieser erste Teilroman für Grossmann hätte werden können. Ausgerechnet die Soldaten einer Strafkompanie zeigt er heldenhaft an der Front. Ein fähiger Offizier wird nur seines adligen Vaters wegen denunziert. Mehr noch wagt es Grossmann vom Moskauer Hotel Lux zu schreiben. Hier suchte sich der Geheimdienst unter ausländischen Kommunisten seine Opfer. Grossmann erwähnt diese Säuberungen von 1937, ohne es je zustimmend zu tun. Herzzerreißend schildert er das Schicksal des Dmitri Schaposchnikow aus Sicht seiner Mutter. Er wird unschuldig zum Zwangsarbeiter am berüchtigten Weißmeerkanal.
Ein einziges Mal sah die Familie Alexandra Wladimirowna weinen, als sie von ihrem Treffen mit Dmitri erzählte. Als sie Dmitri erblickte, ging sie auf ihn zu, schweigend sahen sie einander an, hielten sich an den Händen wie Kinder am Ufer des kalten Meeres. Seit 1939 antwortete der Sohn nicht mehr auf ihre Briefe.
Menschen verschwinden und lassen verzweifelte Angehörige zurück. Schon hier klingt an, was in der Fortsetzung Leben und Schicksal von 1960 zur großen Abrechnung mit dem Unrechtssystem wird. Die anfänglich teils heroische Erzählung verkehrt sich damit in ihr Gegenteil. An die Stelle menschlicher Größe tritt die Niedertracht. Die Staatsmacht erweist sich als der gleichfalls mörderische Feind des eigenen Volks. Wassili Grossmanns vormalige Hoffnungen, dass die Sowjetgesellschaft durch die Erfahrung von Stalingrad in einer Art Katharsis menschlicher und zu einer Einheit werden würde, waren verzweifelter Ernüchterung gewichen. Denn ihn hatten die ganze Zeit über nicht nur die Verbrechen des Naziregimes entsetzt. Das bezeugt sein Freund Semjon Lipkin rückblickend.
Dieser Krieg, glaubte Grossmann, würde den gesamten stalinschen Dreck vom Antlitz Russlands wegspülen. Das heilige Blut dieses Kriegs würde uns von den Blutflecken der zu Unrecht verfolgten Kulaken und der Säuberungen von 1937 reinigen.
Grossmann widmet sich im zweiten Teilroman im trügerischen Vertrauen auf ein politisches Tauwetter mit aller Offenheit den großen Tabus. Er macht Stalins Terror zum Kernthema in einer Weise, die Bilder der Shoah evoziert. Ein verhafteter Geheimpolizist berichtet seinem Zellennachbarn Klimov,
wie 1937 jede Nacht Hunderte von Verurteilten zur Exekution gebracht wurden, wie nachts die Schornsteine des Moskauer Krematoriums geraucht hatten, wie Komsomolzen, die zur Vollstreckung der Urteile und zum Abtransport der Leichen eingezogen worden waren, den Verstand verloren.
Auch der Gulag wird wie ein KZ geschildert. Es wird massiv die Zwangskollektivierung ab 1929 angeprangert, die Millionen Tote nach sich zog. Desillusioniert macht sich Grossmann an die Demontage der zuvor verklärten Volksgemeinschaft. Sie weicht einem mörderischen russischen Rassismus gegenüber anderen Sowjetvölkern. Das nationale Bekenntnis wird per Fragebogen erfasst.
Strumm schrieb entschlossen Jude. Er wusste nicht, was es bald für Hunderttausende von Menschen bedeuten würde, auf diese fünfte Frage etwa antworten zu müssen. Kalmücke, Balkare, Tschetschene, Krimtatar, Jude.
Grossmann, dessen Mutter von den Deutschen umgebracht wurde, thematisiert nicht nur die Shoah, was ideologisch unerwünscht war, sondern auch den massiven sowjetischen Antisemitismus. Dieser gipfelte in Stalins letztem Lebensjahr 1953 in der konstruierten Ärzteverschwörung. Ein halbes Jahr zuvor waren die wichtigsten noch lebenden jiddischen Dichter umgebracht worden. Obendrein ging der Nachname der jüdischen Hauptfigur, Viktor Strumm, eines Kernphysikers, geradezu halsbrecherisch auf ein reales Opfer von 1937 zurück. An Viktor zeigt Grossmann, wie Menschen unter Druck gesetzt und selbst bedroht Schuld auf sich laden. Nach selbstquälerischen inneren Prozessen gelingt es dem Intellektuellen zwar noch, sich einem erniedrigenden Geständnis seiner angeblichen Verfehlungen zu verweigern. Er verliert seine tapfer bewahrte Würde aber, als er gegen sein Gewissen die Schmutzkampagne gegen die jüdischen Ärzte rechtfertigt.
Er, ein Mensch, hatte einen Stein auf elende, blutende, ohnmächtige Menschen geworfen. Nun hatte auch er andere Mitmenschen verraten. Er verachtete sich, schämte sich seiner selbst.
Durch diese Erfahrung erhebt Strumm die Verteidigung des freien Willens und der Moral zur Notwendigkeit. Um jeden Preis.
Alles war nichtig im Vergleich zur Wahrheit, zur Reinheit des kleinen Mannes. Und mit aller Klarheit erkannte er, dass es noch nicht zu spät war. Jede Stunde muss man für sein Recht kämpfen, Mensch zu sein. Ein guter, reiner Mensch.
Ein Roman, der Recht und Freiheit einfordert, forderte den Sowjetstaat heraus. Grossmanns Werk, seine Editionsgeschichte und das Leben seines Verfassers verschmolzen zu einer erschütternden Lektion über das Drama des Intellektuellen im Totalitarismus. Angefangen mit dem weit weniger subversiven ersten Band Stalingrad. Zwar konnte dieser Teil sogar 1958 in der DDR erscheinen, allerdings massiv gekürzt. Obendrein hatte dem eine stark zensierte russische Ausgabe zugrunde gelegen. Für Grossmanns Biografen Anatoli Batschadow war diese
ein ledierter, zermarterter, immer wieder ausgebesserter Text, den sein Autor unter dem Ansturm von Demagogie, Engstirnigkeit und Übervorsicht wie durch ein Wunder vor der Zerstörung bewahrte.
Diese Bedingung gibt ein überlieferter Dialog zwischen Grossmann und dem ersten Herausgeber wieder. Der hatte Angst.
Ich möchte den Roman absichern. Niemand soll daran etwas aussetzen können.
Grossmann erwiderte:
Boris Nikolajewitsch, ich will meinen Roman nicht ändern.
Erst Grossmanns Übersetzer ins Englische, Robert Chandler, schälte 2019 aus den 3 zensierten Buchausgaben und ganzen 11 Manuskriptfassungen eine so noch nie zu lesende russische Version heraus. Sein Ziel war die bestmögliche Annäherung an die vermutlichen Intentionen des Verfassers.
Das Vorhaben, Grossmanns Roman originalgetreu zu restaurieren, ähnlich wie ein beschädigtes Gemälde, ist theoretisch ein Ding der Unmöglichkeit. In der Praxis ist es jedoch weniger schwierig.
Chandler lieferte so die fehlenden Puzzlestücke zur vollständigen Fassung des Gesamtwerks. Die Arbeit der hervorragenden deutschen Übersetzer-Troika ermöglicht uns endlich die Lektüre dieses ersten Romanteils. Nachdem Grossmann den zweiten Teil seiner Stalingrad-Dilogie zur Veröffentlichung vorgelegt hatte, nahm das Drama seinen Lauf. Es ging dem Geheimdienst nicht darum, den Autor selbst, sondern vielmehr sein bedrohliches Buch verschwinden zu lassen. Man hatte hier aus dem Fall des 1956 in den Westen geschmuggelten Dr. Zhivago Boris Pasternak gelernt. Der KGB beschlagnahmte vermeintlich alle Manuskripte von Leben und Schicksal und Grossmanns vergeblicher Kampf begann. Mutig schrieb er an Nikita Chruschtschow, der als Kriegskommissar ebenfalls eine seiner Romanfiguren ist.
Mir das Buch wegzunehmen ist dasselbe wie einem Vater sein Kind wegzunehmen. Der Leser hat gar keine Möglichkeit, mich und mein Werk vor Gericht zu stellen, das Gericht der Herzen, des Gewissens. Vor dieses Gericht will ich gestellt werden. Meine physische Freiheit hat keinen Sinn, wenn sich das Buch, für das ich mein Leben gegeben habe, im Gefängnis befindet.
Im Glauben, sein Vermächtnis sei vernichtet, siechte Wassili Grossmann vom Krebs zerfressen dahin. Der Schriftsteller Boris Jampolsky erinnert an die erschütternden letzten Lebensjahre seines Freundes, der unter Totalüberwachung stand.
Im Bewusstsein des immer funktionierenden elektrischen Ohres, das Tag und Nacht horcht, den Husten, das Röcheln, die Schmerzensschreie der Menschen aufnimmt. Und manchmal ist einem, als würde es auch unsere Gedanken kennen, als wüsste es alles.
Grossmann wurde systematisch zugrunde gerichtet, weil er in einem Unrechtsstaat Haltung bewies und weil er Jude war. Jampolsky berichtet von Grossmanns Beerdigung 1964 in Moskau.
Nicht die übliche pietätische Weihestimmung namhafter Begräbnisse lag in der Luft, sondern Heimlichkeit. Eine Frau meinte, so ist es, wenn Selbstmörder begraben werden. Tatsächlich, er war ein Selbstmörder, schrieb, was und wie er wollte, mochte sich nicht einfügen in den großen, lehmigen Strom.
Wassili Grossmann hinterließ ein beeindruckendes Vermächtnis, nun endlich mustergültig ediert. Das gilt auch für seinen Gulag-Roman »Alles fließt«. Stalingrad und Leben und Schicksal aber gehören zu den eindrucksvollsten, wahrhaftigsten und politisch brisantesten Kriegsromanen, die je geschrieben wurden.
Christoph Harker über unser Buch der Woche, Wassili Grossmann, Stalingrad, aus dem Russischen von Christiane Körner, Maria Reyer und Andreas Weihe. Der Anhang aus dem Englischen ist von Anselm Bühling mit einem Vorwort von Jochen Hellbeck und einem editorischen Nachwort von Robert Chandler. 1280 Seiten, Klassenverlag 35 €. Das war der Büchermarkt. Morgen gibt es wieder mehr Literatur ab 16.10 Uhr. Und am Mikrofon des Buchs der Woche verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.